SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otte am Mikrofon, mit einer Sondersendung zur Frankfurter Buchmesse und mit Musik der Band Family Five und ihrem neuen Album Ein richtiges Leben in Flaschen.
Wenn's nicht nach seiner Pfeife geht, dann holt er seinen großen Bruder, der war früher mal ein Mann. Er will einfach nicht einsehen, dass man Länder nicht beleidigen kann.
Separatismus muss keine Einbahnstraße sein. Rein oder raus entscheiden, sie nicht allein. Lass mich in Ruhe, lass mich einfach nur in Ruhe.
Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, lautet der berühmt gewordene Satz von Theodor W. Adorno, der immer mal wieder parodiert wurde. Ein richtiges Leben in Flaschen heißt nun das neue Album der Gruppe Family Five, deren Songtexte sowohl Ironie als auch Pathos pflegen, was schon seltsam genug ist, doch auch der Sound dieser Band ist äußerst eigenwillig, denn hier finden Soul, Punk, Rock, Brass und allerlei Streichereinlagen im Pop zueinander. Und damit passt die Musik ideal zur heutigen Sonderausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Zwei Gespräche, die wir im ARD-Forum der Messe aufgenommen haben, werden in der kommenden Stunde zu hören sein. Zum einen spreche ich mit der Autorin Alexa Hennig von Lange über ihren neuen Roman Kampfsterne. Zum anderen rede ich mit Eckhard Nickel über sein Werk Hysteria. Hennig von Lange und Nickel verbindet etwas, nämlich ein literarisches Etikett, mit dem sie ausgezeichnet, aber auch abgestempelt werden. Sie zählen nämlich beide zur sogenannten neuen deutschen Popliteratur. Wie viel Pop aber steckt in ihren neuen Büchern? Lohnt es sich überhaupt, diese Literaturschublade noch einmal zu öffnen? Oder kann man gar von einer Rückkehr der Popliteratur sprechen? Ihre beiden Romane scheinen übrigens Adornos Diktum zu bestätigen, dass es kein richtiges Leben im Falschen gäbe. Vielleicht eher ein richtiges Leben in Flaschen, wie es die Band Family Five besingt.
Fast ein Viertel vom Land spielt noch mit Förmchen im Sand. Aber spiel bloß nicht mit den anderen, sonst gibt's was auf die Hand. Dann spielst du ganz allein, dort in der Schmuddelecke. Vergeblich streckst du dich nach den Sternen an der Decke.
Separatismus muss keine Einbahnstraße sein. Rein oder raus entscheiden, zieh nicht allein. Lass mich in Ruhe, lass mich einfach nur in Ruhe.
Die 1973 geborene Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange, die mit ihrem Roman Relax zu den Pionierinnen der deutschsprachigen Popliteratur zählt, legt 20 Jahre nach ihrem erfolgreichen Debüt den amüsant traurigen Roman Kampfsterne vor. Erzählt wird die Geschichte von drei Familien, die sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Das aus unterschiedlichen Perspektiven vorgetragene Leid spielt in einer westdeutschen Vorstadtsiedlung, damals in den 80er Jahren. Viel scheint sich seitdem aber nicht geändert zu haben. Die Neurosen und Liebessehnsüchte werden offenbar von Generation zu Generation weitergegeben. Das folgende Gespräch mit der Autorin ist am vergangenen Donnerstag im ARD-Forum der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet worden.
Kampfsterne handelt von drei Paaren und den dazugehörenden Kindern. Und man kann sagen, diese Paare gehen sich gegenseitig ziemlich auf den Geist. Die Kinder zum Teil auch, aber vielleicht fangen wir mal bei den Erwachsenen an. Da haben wir eine Frau namens Rita, mit der beginnt auch der Roman. Was ist das für eine Type und warum hat sie verdammt nochmal so viele Probleme mit ihrem Mann?
Der Roman fängt mit Rita an, sie ist Anfang 40 und sie merkt schon seit längerem, dass das Leben, was sie sich eigentlich erhofft hat, dass das nicht eingetreten ist. Und sie fängt an, sich zu fragen, woran das liegt. Und in erster Linie, das ist der erste Gedankengang, müssen die anderen daran schuld sein.
Es ist natürlich auch viel leichter.
Ja, ihr Mann ist daran schuld, der nicht richtig ist. Ihre Kinder sind daran schuld, weil sie sie daran hindern, dass sie Zeit für sich findet, für ihr intellektuelles Leben, Zeit findet, sich selbst zu verwirklichen. Und im Laufe des Romans merkt sie natürlich mehr und mehr, dass die anderen vielleicht nur so scheinen, als ob es Hinderungsgründe sind, aber dass sie selbst ein ganz anderes Bedürfnis hat, nämlich in erster Linie nach Verbundenheit, überhaupt nicht alleine zu sein.
Was stört sie denn an ihrem Mann so sehr? Was passt da nicht?
Ja, das weiß man als Leser wahrscheinlich am Ende selber nicht, weil dieser Mann, Georg...
Also sie
oder
findet
Laufe
ihn zunächst einmal total langweilig.
Ja, sie findet ihn langweilig, sie findet ihn auch verknorzelt, sie findet ihn missraten. Das ist aber ihre ganz spezielle Sichtweise. Es stört sie, dass er beim Knäckebrotessen krümelt. Also all
ist
diese,
auch wirklich furchtbar.
Es ist furchtbar, ja. Diese ganzen gängigen Bilder, die man natürlich selber auch kennt. Ja, aber im Kern stört sie natürlich, dass sie den Eindruck hat, dass sie von ihm gar nicht erkannt wird, dass er sie gar nicht wahrnimmt. Und das kann sie vielleicht am Anfang gar nicht so formulieren, sondern ihre Wut sorgt dafür, dass sie erstmal sagt, der ist per se falsch.
Die Figuren sind gekennzeichnet durch eine ganz besondere Melancholie und Einsamkeit. Das klang ja jetzt gerade eben schon an. Etwas anders gelagert ist das bei Ulla und Rainer. Das liegt daran, dass die unterschiedliche Temperamente haben, vor allem Rainer. Was ist das nun wiederum für ein Kerl?
Rita, von der wir gerade gesprochen haben, würde sagen, dass Rainer also ein Mann ist, eben kein Waschlappen, wie sie ihren eigenen Mann erstmal nennt, sondern dass es ein Mann, vor dem man als Frau erstmal Angst haben müsste, könnte, der zupackt, der genau weiß, was er möchte, aber eben auch leider dazu neigt, seine Frau ab und zu schlagen.
Das haben Sie fast schon diplomatisch formuliert. Er ist ein Choleriker und er ist tatsächlich ein Prügler. Höchst unsympathisch, wie Sie es schaffen, trotzdem seine Innenperspektive teilweise einzunehmen. Das ist wirklich beeindruckend. All diese Figuren werden aus einer Ich-Perspektive geschildert. Und beim Lesen habe ich mich gefragt, wie schafft ihr das überhaupt, selbst bei so einer Figur, die so plastisch werden zu lassen? Ich stelle mir vor, gerade bei diesem Rainer ist das gar nicht so leicht gewesen, oder?
Na also, der Roman hat ja nur 225 Seiten, glaube ich, und es sprechen insgesamt 15 bis 18 Personen. Das heißt, die Personen, die sprechen, sind, und das ist bewusst eingesetzt, im Grunde genommen Stereotype. Also es sind Personen oder Prototypen, die man kennt. Aber diese Figuren, egal ob Kinder erzählen, ob Jugendliche erzählen oder Erwachsene erzählen, ob die Frauen oder die Männer erzählen, verbindet sie doch eins, dass sie nämlich sich stark nach Verbundenheit sehnen, nur nicht wissen, wie sie die hinbekommen sollen. Sie sind geprägt durch ihre Geschichte, durch Glaubenssätze, durch die Erziehung. Es ist die Kriegsgeneration, die Ausläufer der 68er sind noch spürbar. Gleichzeitig wird die Psychotherapie immer wichtiger. Antiautoritäre Erziehung, feministische Literatur. Es gibt unheimlich viele intellektuelle Konzepte, wie jetzt das richtige Leben zu führen ist. Und diese Konzepte am Ende, aber gleichzeitig auch diese Glaubenssätze, die Urteile über die anderen und die eigenen Ängste stehen eben zwischen den erzählenden Personen und den anderen Personen. Und sie kommen einfach nicht darüber hinweg. Und so war es für mich doch relativ leicht, mich in diese Figuren hineinzubringen, zu fühlen, weil sie eben doch ein uraltes Gefühl in sich tragen, nämlich das Gefühl der Einsamkeit. Auf der anderen Seite nutze ich immer mein alter Ego, wenn man so möchte, das rothaarige Mädchen in unterschiedlichen Alterssituationen. Sie taucht in mehreren meiner Bücher Mutter auf und hier ist sie 8 Jahre alt und mit ihr bekomme ich doch immer relativ schnell Zugang in die Handlung und in die Welt, ja, und auch zu den Figuren, die dann erzählen.
Über die Kinder sprechen wir gleich. Die Kinder werden wir gleich auch hören. Zwar nicht hier auf der Bühne, aber in Form einer kleinen Lesung. Da gibt es noch ein anderes Paar, das steht ein bisschen am Rande. Das ist Ella und Bernhard. Was für, Sie haben gerade das Wort benutzt, Stereotype repräsentieren denn die beiden?
Ja, Ella ist die Hausfrau, sie ist sehr fürsorglich, sie hat ein Einzelkind zu Hause, Yoshi, der ist 11 Jahre alt, ein Junge, und sie hat einen Mann, der morgens ins Büro geht, abends nach Hause kommt und sie verbringt die meiste Zeit alleine zu Hause. Und das, was man damals Anfang der 80er gerne gemacht hat, sie macht Makramee, sie töpfert, sie geht zum Kegelabend, sie geht in die Volkshochschule.
Also mal abgesehen vielleicht vom Kegelabend, würde ich sagen, das gibt's heute auch noch.
Das gibt es, aber für mich als Kind der 70er und 80er war das eben erstaunlich, dass plötzlich in den Wohnzimmern überall diese Makramee-Ampeln hingen und plötzlich gab es in der Brigitte die Kreativseiten. Jeder fing an, sein Zuhause kreativ einzurichten und diese Mutter richtet eben ihr Haus auch kreativ ein und ist aber sehr fürsorglich und ihren Mann lernt man überhaupt nicht kennen im Roman, der ist einfach immer im Büro, bis er dann plötzlich eine Affäre hat und gar nicht mehr nach Hause kommt.
Das lösen Sie ganz geschickt, wie ich finde, weil es wird über Bernhard viel gesprochen. Er selbst kommt kaum zu Wort, das haben Sie gesagt. Am Anfang dachte ich mir, da ist die Autorin aber ganz schön feige. Nein, es ist natürlich Stilprinzip. Es muss so sein, dass er da relativ wenig Raum bekommt. Ganz anders die Kinder. Die sind präsent. Vielleicht beschreiben Sie, bevor wir uns in den Text stürzen, mal die wichtigsten Kinderfiguren. Was kennzeichnet die und wie treten die in Erscheinung?
Also erstmal gibt es das Lexchen, wie ich gerade schon gesagt habe. Sie sieht im Grunde genommen aus wie ich.
In Jung.
Danke. Sie ist 8 Jahre alt, aber leidet unter Wachstumsstörungen und sieht aus wie ein 5-jähriges Kind. Und sie repräsentiert im Roman die Unschuld. Also das Kind, das langsam in die Welt hineingeht und merkt, dass die Welt doch nicht so gut ist, wie sie eigentlich dachte. Und die Welt wird immer größer und es passieren immer schrecklichere Dinge. Und dieses Kind versucht die Unschuld in sich, aber auch in allen anderen zu verteidigen und ist am Anfang ein Kind, was sehr fröhlich ist und alles schön findet und im Laufe des Buches und daher auch mit der Titel immer wütender wird. Und dann gibt es ihre große Schwester, die 15 Jahre alte Kotsch, Konstanze heißt sie eigentlich, die sehr hübsch ist, sehr sportlich ist, sich selbst für einen sehr heißen Feger hält, aber zu Hause von ihrer Mutter eben sehr mit feministischer Literatur aufgezogen wurde, gleichzeitig auch mit den Mantren der feministischen Frauenliteratur, mit Simone de Beauvoir, mit Alice Schwarzer und so weiter und so fort. Sie kann das alles von vorne nach hinten und zurück runterbeten und wundert sich.
Ist auch nicht einfach so eine Kindheit.
Nee, vor allen Dingen, weil ihre Mutter das in der Theorie nur praktiziert, aber nicht in der Praxis. Und daran zerbricht dieses 15 Jahre alte Mädchen, weil sie nicht versteht, wie man sich als Frau so als Opfer der Umstände verhalten kann, wie sie das bei ihrer Mutter meint zu sehen. Und Konstanze hat sehr viel Liebeleien mit Jungs und im Grunde genommen versucht sie da auch immer wieder den Beweis zu bekommen, dass sie die Sache im Griff hat, dass sie die Männer im Griff hat, bis sie eben tatsächlich vergewaltigt wird.
So viel und, wollen wir gar nicht verraten, okay. Weil man das ja im Grunde genommen nachlesen muss.
Genau, aber ja, sehr richtig. dann gibt es noch Johannes, der ist 16 Jahre alt, der ist der Sohn von Rita, von der wir am Anfang gesprochen haben. Und er ist genau wie seine jüngere Schwester, die 11 Jahre alte Clara, ein Kind, was sehr stark gefördert wird zu Hause. Er soll Cello spielen, er soll mit Fischertechnik bauen, er wird zum Intelligenztest geschickt. Seine kleine Schwester soll die zweite Anne-Sophie-Mutter werden. Es sind Kinder, die eigentlich in einem doch sehr liberalen Elternhaus aufwachsen. Nichtsdestotrotz sollen sie schon sehr früh geschult werden, damit ihre Zukunft Zukunft nicht ruiniert ist, bevor sie überhaupt angefangen hat.
Und bevor wir weiter über diese Figuren sprechen, ist es jetzt an der Zeit, sie mal sprechen zu lassen. Deswegen bitte ich um die erste Lesung.
Ich habe gerade von Johannes erzählt, dem 16 Jahre alten Sohn von Rita. Er sitzt zu Hause in dieser Backsteinsiedlung in seinem Zimmer. Die Kinder hier in der Siedlung werden mit klassischer Musik aufgezogen. Klavierstücke, Violinkonzerte, ich spiele Cello. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, ich bin vollkommen unmusikalisch. Meine Stimme ist entsetzlich. Ich kann nicht mal im Takt klatschen. Liegt vermutlich an den Genen meines Vaters. Ich soll meinen Körper koordinieren lernen, alles, was ich tue, besser gesagt, alles, wozu ich mehr oder weniger gezwungen werde, erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. Spezielle Synapsen in meinem Gehirn sollen dringend miteinander verknüpft werden, damit aus mir ein welterschütterndes Genie wird, das bereits in mir schlummert und sehnsüchtig darauf wartet, endlich geweckt zu werden oder, jetzt lache ich mal laut, das in mir schlummern sollte, von dem meine Mutter aber befürchtet, dass es doch nicht in mir schlummert. Deshalb schraubt sie ohne Unterlass an mir herum, als wäre sie Frankenstein höchstpersönlich, verlötet sie, metaphorisch gesprochen, Kabel in meinem Kopf miteinander, damit ich ihr ganz persönliches Monster werde. Was ich seit meiner frühesten Kindheit basteln und frickeln soll, damit ich feinmotorisch gut aufgestellt bin. Ich habe ein ganzes Soldatenheer weißer Playmobil-Männchen mit Folienstiften angemalt. Wer braucht die? Ich habe mit Fischertechnik die kompliziertesten Maschinen in meinem Zimmer gebaut. Zum Beispiel eine Pistenwalze, so ein Käse, im Stillen, alleine. Die Teile stehen alle hier herum mit klassischer Musik, irgendwo im Hintergrund mit dem Gefiedel meiner kleinen Schwester, die auch ein Genie werden soll. In dieser Siedlung sollen alle Genies werden. Und wenn sie nicht das Zeug zum Genie haben, sollen sie wenigstens das entsprechende Publikum abgeben. Vielleicht bringe ich mich um. Warum nicht? Im Wald hänge ich mich an einen Baum. Irgendwer findet mich. Oh, da hängt ja Johannes mit seinem Genie. Ja, wieso hat er das denn gleich mit aufgehängt? Hätte er das nicht seiner Mutter überlassen können? Ich habe mir ein Radio gebaut. Ging ziemlich einfach. Zum Glück habe ich ja die feingliedrigen Finger und dieses tadellos verkabelten Synapsen in meinem Hirn und die Geduld, kleinste Schräubchen mit einem winzigen Schraubenzieher irgendwo hineinzudrehen. Will mal jemand einen Blick auf meinen großartigen Schreibtisch werfen, den mein Vater mir aus Multiplexplatten selbst gebaut hat? Mit meiner Hilfe im Bastelkeller, damit ich gleich auch noch das Möbel bauen lerne? Hier, Fächer für Schrauben, Fächer für meine Folienstifte, Fächer für meinen kleinen Schraubenzieher, für Kabel. Für alles habe ich Fächer und eine ganz tolle Klemmlampe für tolles Licht, wenn ich sie mal kurz anschalten darf, tadelloses Fricklerlicht. Hier also, an diesem geheiligten Schreibtisch mit Blick auf die rote Backsteinwand, habe ich mir mein eigenes Radio gebaut, um nachts unter der Bettdecke meine Musik zu hören. Nicht diese klassische Soße, sondern Zeug, das richtig abgeht. Und bevor ich mich umbringe, werde ich noch Sex haben. Mit Konstanze. Sie weiß noch nichts davon. Sie ist unsere Nachbarin, ein Jahr jünger als ich, sehr sportlich, sehr wild. Jeder aus der Schule will mit ihr etwas haben. Sogar meine Mutter will, dass ich etwas mit ihr habe, was natürlich richtig krank ist. Aber darüber werde ich mir jetzt mich nicht auslassen, weil ich seit Jahren versuche, meine Mutter nicht mehr als Faktor in meinem Leben zu betrachten. Heute Nachmittag werde ich Konstanze diese Kassette überreichen, die hier gerade auf meinem Schreibtisch liegt. Mitgekriegt, wie die Schatten unseres Ginsters über das weiße Papier fliegen, in das ich die selbst aufgenommene Kassette eingepackt habe? Mit dem Folienstift habe ich draufgeschrieben, alles bis auf den Mond und Schwarz ist relativ. Ich bin gespannt, was Konstanze für Augen machen wird. Damit wird sie nicht rechnen, dass sie von mir eine selbst aufgenommene Kassette bekommt. Ich hoffe, sie hat überhaupt einen Kassettenrekorder. Solche Geräte sind in der Siedlung eher selten. Wir sollen ja selbst Musik machen, selbst lesen, gepflegte Unterhaltung führen. Ich war noch nie in ihrem Zimmer. Früher als Kinder haben wir oft zusammen gespielt, also ab und an, draußen auf den Gartenhöfen zwischen den Bungalows. Sie war immer schneller als ich. Und dann haben wir im Jugendorchester zusammen Cello gespielt. Ja, sie hat auch mal kurz Cello gespielt, bis sie zur Querflöte übergewechselt ist. Ich habe gehört, dass sie neulich ihre Flöte vor Wut gegen ihren Türrahmen geschlagen hat, weil sie das Händelstück nicht fehlerfrei spielen konnte. Ich kichere. Ich bin so verzückt davon, wie ein Mensch so wütend werden kann. Ich finde es unglaublich süß. Erst kürzlich hatte sie ein Gipsbein, weil sie vor Wut gegen die Flurwand getreten haben soll. Konstanze hat ständig irgendwelche Gliedmaßen eingegipst, weil sie ständig irgendwo gegentritt oder haut. Ich liebe dieses Mädchen. Es ist verrückt, oder? Die einzig normale. Es kommt ganz auf den Blickwinkel an. Ganz ehrlich, ich finde es seltsam, dass meine Mutter hofft, dass ich etwas mit Konstanze anfange, weil Konstanze wirklich komplett unberechenbar ist. Aber da sie so wunderschön und berauschend ist und ich genau das Gegenteil davon, denkt meine Mutter vermutlich schon an die gelungenen Kinder, die da herauskommen könnten. Im Übrigen gilt Konstanze auch als super intelligent. Ihre Eltern haben sie nur noch nicht zum Intelligenztest gefahren. Wir hätten sie im Auto mitnehmen können, als meine Eltern mich dahin gebracht haben. Es hätte Konstanze so glücklich gemacht und es wäre ein so toller Ausflug gewesen. Wir zwei, hinten im Auto von meinem Vater, auf dem Weg zum Intelligenztest. Huh, wow, yeah, gerade liebe ich das verrückte Leben. Mit großen Augen hätten wir da sitzen können, wie zwei Versuchskaninchen. Ich liebe es so sehr, dieses irdische Dasein, wo jetzt auch noch die Sonne volle Breitseite zu mir ins Zimmer strahlt, sodass die kleinen Schraubenzieher mit den roten Plastikgriffen erstrahlen, als wären sie aus einzigartigem roten Kryptonit. Und was das bewirkt, sobald Superman damit in Berührung kommt, weiß hoffentlich jeder. Es nimmt ihm jegliche Hemmungen, löst impulsive Handlungen bei ihm aus, inklusive Halluzinationen und Realitätsverlust. Yoshi, er ist 11 Jahre alt, ein Nachbarsjunge. Als Lex hier neulich bei mir übernachtet hat, hat sie gesagt, ihr Vater hat Pornohefte und ich soll es niemandem weitersagen. Konstanze, meine Güte, dieses Rumgequatsche in der Siedlung nervt mich am meisten. Dieses dämliche Rumgesabbel von Leuten, die keine Ahnung haben.
Alexa Hennig von Lange liest aus Kampfsternen. Vielen Dank. Wir haben es gehört, es gibt kürzere Passagen, ganz kurze Passagen, lange, mittellange Stücke aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, immer aus der ersten Person Singular erzählt. Warum haben Sie sich für diese Form entschieden?
Es ist am Ende gar keine bewusste Entscheidung, wie das Buch strukturell aufgebaut sein wird. Ich fange immer an, ein Buch zu schreiben, wenn ich eine Stimme im Ohr habe, die anfängt, mir eine Geschichte zu erzählen, ihre Geschichte. Und das war in dem Fall Rita, Anfang 40, diese Mutter. Und in ihrer ersten Passage, in ihrem ersten Kapitel, fängt sie an zu erzählen, auf wen sie alles neidisch ist, wer die Leute in ihrer Umgebung sind. Und so hat sich automatisch ergeben, dass ich andere Leute zu Wort kommen lassen wollte, die genau das widerlegen, was sie am Anfang sagt und behauptet.
Was mir aufgefallen ist, dass die Figuren aus der Kinder- und Jugendperspektive ganz besonders gelungen sind, die sind wirklich authentisch. Und es liegt vielleicht auf der Hand, diese Frage, aber Sie schreiben ja auch Kinder- und Jugendbücher. Hat die Arbeit aus diesem Genre, aus diesem Bereich Ihnen auch geholfen, diese Figuren so zu entwickeln?
Ich würde sagen, es ist eher andersherum, dass ich mich sehr, sehr gut an meine Kindheit und Jugend erinnere, weil diese Zeit enorm geprägt war von Erstaunen, von Schmerz, von Wunder, von Unschuld und auch dann natürlich vom Abschied der Kindheit, Abschied und Ablösung vom Elternhaus, immer stärker der Frage, wer bin ich eigentlich, wer bin ich ohne meine Eltern, gerade auch in der Pubertät, dieses Schwanken zwischen vollkommenem Wahnsinn, Glückseligkeit und gleichzeitig dem Gefühl, sich jetzt umbringen zu müssen. Es war eine hochemotionale Zeit und es ist für mich sehr, sehr schön, diese Zeit zurückzukehren und das ist der Grund am Ende, warum ich Kinder- und Jugendbücher schreibe, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man nur schreiben kann, wenn man auch wirklich tatsächlich so sehr miterlebt, was diese Figuren erleben und von daher versuche ich immer wieder auch wenn ich für Erwachsene schreibe, einen Roman zu schreiben, in dem Kinder große Teile der Handlung ausmachen und auch immer wieder dieses Thema aus der Unschuld in die Welt hineingeboren zu werden.
Ich habe am Anfang gesagt, der Roman spielt 1985 und man könnte das Ganze jetzt lesen als eine literarische Reminiszenz eben an diese Zeit. Und trotzdem war für mich von Anfang an klar oder jedenfalls nach den ersten Seiten, hier schreibt eine Autorin zwar über eine Epoche, das stimmt, aber dieser Text ist hochaktuell, er ist im weitesten Sinne auch hochpolitisch. Er beschreibt eine Gesellschaft, die sich doch gar nicht so sehr verändert hat. War das in Ihrem Interesse? Ist diese Lesart richtig oder soll man das eher nostalgisch lesen?
Nee, vollkommen richtig. Naja, also die Mitte der 80er, wie ich gerade gesagt habe, habe ich als Kulisse gewählt, weil das eben eine Zeit ist, in die ich sehr gut hineinfinde, wenn ich schreibe. Gleichzeitig fand ich, war es irgendwie an der Zeit, auch noch mal zu gucken, als Mutter, ich habe ja selber Kinder, wer waren meine Eltern? Das heißt nicht, dass das Buch autobiografisch ist, aber noch mal zu verstehen, wie habe ich als Kind auf meine Eltern gesehen? Was überhaupt von dem, was sie getan haben, habe ich tatsächlich verstanden? Wie viel habe ich eigentlich nicht verstanden? Und von daher habe ich das in die 85er Jahre gelegt. Aber natürlich haben die Kinder heute, meine Kinder, genau die gleichen Fragen, wie ich sie damals hatte. Und die Erwachsenen haben die gleichen Ängste, wie sie auch 1985 hatten. Und das Suchen nach dem richtigen Leben, nach Verbundenheit, nach Verständnis, das hört ja nicht auf. Und das ist ein uraltes Thema. Und deswegen kannst du das am Ende in jede Epoche versetzen. Und auch die Missverständnisse zwischen den Menschen haben sich nicht verändert. Die Kulisse hat sich verändert. Sonst ist alles, es ist ewig.
Genauso habe ich diesen Roman gelesen. Zum Schluss möchte ich noch über etwas sprechen, weil das Buch nicht nur in eine Zeit führt, sondern auch literarisch an etwas erinnert, was man so mit dem Etikett Popliteratur bezeichnet. Können Sie noch was damit anfangen? Ist das für Sie Popliteratur?
Ich gehe der Sache immer wieder selber auf den Leim. Für mich ist Popliteratur kein Schimpfwort, sondern es ist eine literarische Strömung. Und wenn man dieses Buch anguckt, dann ist es im Grunde genommen dieser literarischen Strömung zuzuordnen, würde ich schon sagen. Wenn man aber der Sache auf den Leim geht und behauptet, dass Popliteratur das reine Abbilden der Oberfläche ist, ohne damit etwas aussagen zu wollen, ja, dann kommt man ganz schnell ins Schwimmen. Und ich würde sagen, hier wird nicht nur die Oberfläche abgebildet, aber es ist extrem subjektiv. Das, was die Leute schildern, ist absolut subjektiv. Und das gehört für mich zur Popliteratur mit dazu.
Und es gibt einen ganz besonderen Klang. Wir haben das vorhin auch gehört. Man nutzt auch dieses Wort manchmal abschätzig. Alexa Hennig von Lange schreibt in einem Sound, den man wirklich sich gerne vorlesen lässt. Aber man hört das dann auch in diesen Texten. Und insofern freue ich mich sehr, dass Sie uns hier nicht nur was vorgelesen haben, sondern auch ein bisschen aus der Werkstatt geplaudert haben. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.
Sie hören das SWR2 Lesenswert Magazin mit einer Sondersendung zur Frankfurter Buchmesse, die in diesen Minuten zu Ende geht. Das Gespräch mit Alexa Hennig von Lange haben wir am vergangenen Donnerstag im ARD-Forum der Messe aufgezeichnet. Und nach einer kurzen Musik hören Sie ein weiteres Gespräch von der Frankfurter Buchmesse und zwar mit dem Schriftsteller Eckhard Nickel.
Wenn wieder mal ein Geriat den Weinerlichen hat und er aus tiefster Seele stöhnt, sich dann mit aller Welt wieder versöhnt. Wenn so jemand dann die Liebe neu entdeckt, die so lang schon in ihm steckt, und er glaubt, das muss alles raus ins Feuilleton. und ins große Haus.
Der Geriat, so heißt der Song der Gruppe Family Five. Witz und Ernst werden hier verschmolzen und diese Fähigkeit besitzt auch Eckhard Nickel. Er ist Autor sehr unterschiedlicher Bücher und war Teilnehmer des legendären popliterarischen Quintetts zusammen mit Joachim Bessing, Benjamin von Stuckrad-Barre, Alexander von Schönburg und Christian Kracht. Er war Chefredakteur der Literaturzeitschrift Der Freund und jetzt hat er seinen Debütroman vorgelegt. Hysteria heißt das Buch, das eine bemerkenswerte literarische Dystopie ist. Darin ist die Welt in den Händen von Ökofundamentalisten, die den Menschen nicht nur merkwürdige Himbeeren unterjubeln. Hysteria ist ein lustiger und lustvoller Roman, der im Stile der klassischen Schauerliteratur nicht nur von einer grauenhaften Zukunft, sondern auch von Liebe und Eifersucht unter ambitionierten Studenten erzählt. Das folgende Gespräch mit dem Autor ist am vergangenen Mittwoch im ARD-Forum der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet worden.
Mit den Himbeeren stimmte etwas nicht, denkt sich Bergheim, die Hauptfigur des Romans, als er einen Biomarkt betritt. Was macht ihn denn so skeptisch?
Ja, es ist die Farbe, die ihm auffällt bei diesen Himbeeren, die von der ganz langjährigen Erfahrung, die er auf diesen Märkten gesammelt hat, völlig abweicht. Es gibt nämlich eine Schattierungsveränderung ins Dunkle und damit tauchen wir auch schon in das Dunkel der Geschichte ein eigentlich.
Wir wissen am Anfang des Romans wirklich nicht so genau, was vonstatten geht. Vielleicht beschäftigen wir uns mal mit dieser Hauptfigur. Die wird auch am Anfang recht skizzenhaft uns vorgestellt. Was ist denn das für ein Typ?
Ich würde sagen, also im weitesten Sinne ein Kauz, ein in die Jahre gekommener, etwas auf die abseitige Bahn gerutschter ehemaliger Student, sehr anspruchsvoller Student der Kulinarik, der nun sein Dasein fristet. Wir wissen auch nicht so genau, was er gerade tut, aber er ist scheinbar immer noch so weit dabei, dass er diese Märkte besucht und dass er sich da sein Essen einkauft. Aber er bemerkt halt auf diesem Marktbesuch etwas, was ihn sehr irritiert und wird auf diese Weise ganz unfreiwillig zu einem Detektiv auf der Suche nach dem Rätsel dieser veränderten Farbe.
Sie haben gerade gesagt, er war Student der Kulinarik. Das formuliert sich so leicht, aber ich kenne kein Institut, an dem man hätte Kulinarik studieren können. Wenn es so etwas gäbe, wäre ich da bestimmt hingegangen. Vielleicht erzählen Sie uns mal, was das für ein Institut war bzw. ist, jedenfalls in Ihrem Romantext.
Ja, da der Roman in einer nicht näher gestalteten Zukunft spielt, müssen wir uns also die Kulinarik vorstellen als plötzlich eine allumfassende, welterklärende und auch lebenserklärende Bewegung. Das heißt, die Menschen befassen sich eigentlich nur noch mit dem Essen. Man kann, wenn man genau hinschaut, eigentlich auch nur noch Kulinarik studieren. Bergheim hat Kulinarik studiert und gerät dann innerhalb dieser Geschichte dann auch noch in die Kernzentrale des kulinarischen Lebens, nämlich in das Kulinarische Institut.
Ja, nicht so viel verraten, da kommen wir ja noch hin. Aber bleiben wir doch erstmal auf diesem merkwürdigen Markt. Also mit den Himbeeren stimmte etwas nicht, aber da gibt es noch ganz andere Dinge, die merkwürdig sind. Was entdeckt Bergheim denn noch?
Ja, also während er vor diesen Himbeeren, die ihm also ein echtes Grausen verschaffen, sozusagen flieht, überwältigt von seiner eigenen Wahrnehmung, kommt er dann in einem sehr verwirrenden, hektischen Aufbruch dann irgendwann auch in den Teil des Marktes, in dem Tiere angeboten werden. Und an einem der Tiere, die so im Hintergrund stehen, bemerkt er, dass das Tier sich scheinbar nicht wohlfühlt. Es reibt seinen Körper an einem Zaun und plötzlich fängt das Fell an, sich abzulösen. Aber was zum Vorschein kommt, ist nicht etwa Blut, es fängt nicht an zu bluten, sondern es kommt etwas Seltsames zum Vorschein, nämlich eine amorphe Masse, die, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, einer verdorbenen Hähnchenbrust in Zellophan gleicht. Und das schockiert ihn dann absolut.
Sie haben jetzt schon gemerkt, Eckhard Nickel ist ein Meister des erzählenden Ekels. Das zieht sich durch den ganzen Roman und es ist nicht nur grotesk, sondern es ist auch wunderbar komisch geschrieben. Vielleicht sprechen wir mal über die Rolle des Erzählers, der ja auch nicht ganz durchsichtig ist, weil am Anfang fragt man sich natürlich auch, ist das alles nur eingebildet bei unserem Held oder ist das etwas, was uns der Erzähler da unterschiebt? Wir befinden uns da, sagen wir mal, erzähltechnisch auf sehr unsicherem Terrain. Wie würden Sie die Rolle des Erzählers hier beschreiben?
Ja, der Erzähler mesmerisiert, wie man das als biologischen Vorgang auch manchmal kennt, in Bergheim hinein und auch wieder hinaus. Also wir sind schon sehr, sehr nah an Bergheim dran und vor allen Dingen auch an seiner sehr, ich würde mal sagen, übersteigerten Wahrnehmung von Phänomenen, die ihn umgeben. Aber der Erzähler ist auch immer noch etwas schlauer und einen kleinen Schritt voraus und ist daher in der Lage, auch manchmal den Blick etwas über ihn hinaus zu heben.
Ganz genau so ist es. Und er schickt die Figuren dann sozusagen in das Zentrum der Dunkelheit. Und das ist eben jenes kulinarische Institut, das an einer Baumschule angrenzt. Und ja, was es damit genau auf sich hat, das hören wir jetzt in einer ersten Lesung. Eckhard Nickel, bitte sehr.
Kapitel 4, Kulinarisches Institut. Die Höhe des Eisentors war schwer abzuschätzen. Der Eingang musste bewusst am Rande des Waldes eingerichtet worden sein, dachte Bergheim, um direkt vom Institut aus Zugang zur Baumschule zu haben. Unter dem schweren Schild, das leicht oxidiert den runenartigen Schriftzug »Kulinarisches Institut« trug, befand sich ein kreisrunder, rostiger Knickelknopf, den Bergheim vorsichtig und kurz betätigte. Die schmale Tür daneben war kaum sichtbar. Erst, als sie sich mit einem leisen Summen zu öffnen begann und ihre Umrisse langsam aus der monochromen Fläche hervortraten, sah er, wo genau sie sich im Eisentor befand. Der Weg durch den Garten schien endlos. Es ging in Biegungen ein Stück bergab, dann wieder aufwärts und er passierte einen Fluss über eine Brücke. Eine altmodische Stromleitung, die mehrfach den Weg kreuzte, erwies sich bei näherem Hinsehen als Überwachungsanlage. Winzige Kameraaugen waren mitten in den kreisrunden Flächen der blaugrünen Transformatoren angebracht. Bergheim wurde nur auf sie aufmerksam, weil unter ihnen ein rotes Licht pulsierte, das genauso aussah wie das auf dem Instrument an Frau Asches Brusttasche. Je länger er über das Pulsieren nachdachte, desto bekannter kam ihm die Landschaft des Parks vor, als gehöre sie untrennbar zu einem Traum, den er vor kurzem gehabt hatte. Gestalten begannen sich darin aus den Umrissen der Dunkelheit abzuzeichnen, wie ein stetig wachsendes Elmsfeuer, das Bergheim sonst immer erst dann sah, wenn er seine Augen aufschlug, weil ihn etwas jäh aus dem Schlaf hochschrecken ließ, von dem er nach dem Erwachen nicht mehr wusste, was genau es war. Die Zweige eines Baums, dessen dünne Äste fast alles Laub abgeworfen hatten, wuchsen wie feine Knochen in das Bild hinein und gaben den flimmernden Wesen eine unheimliche Transparenz, als wäre Bergheim in Wahrheit ein Wächter, der Passagiere am Flughafen aus der Reihe zog, um sie zu durchleuchten. Da ihm nicht ersichtlich war, ob es sich bei dem Phänomen nicht doch nur um eine chemische Reaktion auf der Oberfläche seiner Bindehaut handelte, kniff er mehrmals die Augen zusammen. Das führte aber zu dem entgegengesetzten Effekt, dass sich das molekulare Schauspiel noch verstärkte. Es glich einem Zellentanz, den er sonst nur in seinen Kindertagen selten gewordenen Zuständen totaler körperlicher Erschöpfung erlebte, wenn die paarweise auftretenden Gebilde wie Zikaden vor seinen Augen auf- und abstiegen. Ein Schleier, der in seiner Konsistenz an spektral zitternde Lauge erinnerte, die kurz vor dem Aufpusten eine Seifenblase im hohlen Mundstück zu sehen ist. Bergheim hatte in ähnlichen Situationen schon mehrfach an sich selbst beobachtet, dass er in Momenten der Unsicherheit dazu neigte, ein Ereignis, das ihm nicht geheuer war, durch bewusste Steigerung zu potenzieren oder überhaupt erst heraufzubeschwören. Deswegen dauerte es auch eine Weile, bis er davon überzeugt war, dass das, was sich da vor seinen Augen abspielte, wirklich geschah und nicht nur ein banaler Trick seiner überreizten Empfindung war. Später am Morgen, nach dem Aufwachen, hatte er kaum nachvollziehen können, warum ihm im Traum unmittelbar klar geworden war, dass es sich bei den zwei aus der Finsternis auftauchenden Wesen um Boten handelte, die ihm eine Nachricht zu überbringen hatten. Genau wie seine Sicherheit, diese sofort als Paar zu identifizieren, als Mann und Frau. Die Körper der Illuminierten waren unaufhörlich in Bewegung. Sie oszillierten munter wie der animierte Ball in einem uralten Bildschirmspiel, der immer so langsam zwischen den zwei auf- und abwärts zu schiebenden Strichen hin und her flog, dass man seine Flugbahn nahezu wie Rollspuren eines Schneeballs verfolgen konnte, bis ihn einer der Spieler nicht mehr erreichte und dieser als Irrläufer ins Nichts außerhalb des Monitors verschwand.
Also, Eckhard Nickel, wir sind so langsam eingetaucht in dieses kulinarische Institut. Vielleicht beschreiben Sie mal selbst, ich weiß, das ist als Autor gar nicht so leicht, Ihre Sprache. Was ist das für ein Tonfall? Wie würden Sie den selbst beschreiben?
Ich hoffe, ich tue mir keine Ungerechtigkeit an, wenn ich sage, dass ich versucht habe, eine sehr klare Sprache zu finden für dieses Buch. Weil ich glaube, das Buch an sich beschäftigt sich mit so unklaren und undurchschaubaren Dingen, dass es, glaube ich, nur mit Hilfe der größten Klarheit eigentlich möglich ist, da überhaupt an das heranzukommen, worum es im Buch geht.
Klar, deswegen, weil das, was in dem Buch passiert, eine Art Weltverschwörung, eine ökoterroristische, ökofundamentalistische Weltverschwörung, die ist so unwirklich, aber dann wiederum auch so realistisch, dass man genau vielleicht so eine Sprache braucht. Allerdings haben Sie doch auch einige Anleihen. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen tiefer. Es werden ja auch viele Schriftsteller zitiert, E.T.R. Hoffmann und so weiter und so fort. Wie haben Ihre Heroen in diesem Text gewirkt?
Also ich glaube, mit der größtmöglichen Klarheit einer Sprache ist natürlich nur ein Aspekt des Tons, in dem der Roman gehalten ist, abgedeckt. Also ich glaube, was natürlich in großem Umfang auch in das Schreiben des Buches eingespielt hat, sind natürlich die großen Vorbilder, die Sie auch schon erwähnt haben. Das heißt also, meine große Leidenschaft gilt vor allem der deutschen Romantik, aber dabei auch der Beschreibungsvielfalt, eigentlich der Genauigkeit der Beobachtung, die ja nur manchmal sozusagen missverstanden wird als eine ausschmückende oder ausladende Sprache, wobei es manchmal auch in einer Länge des Satzes gar nicht so sehr darum geht, dass es dann möglichst kompliziert ist, sondern manche komplexe Vorgänge können sich eigentlich nur in sehr großen Satzkonstruktionen eigentlich naturgetreu abbilden lassen. Und insofern finde ich das immer ein Missverständnis, dass man sagt, es ist etwas ausladend erzählt, aber eigentlich geht es um Genauigkeit, die manchmal nur mit mehreren Umwegen über große und manchmal etwas verschlungene Nebensätze zu erreichen sind.
Sie sind natürlich schon sowas wie ein barocker Beobachtungsfanatiker und das macht auch den Reiz dieses Buches aus, weil fast wie in so einem Vergrößerungsglas all diese unwirklichen Dinge, die man da liest, sehr plastisch vor Augen geführt bekommt. Es gibt, glaube ich, noch eine zweite Tonalität, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte, und das ist etwas, was heutzutage in der literarischen Welt eher als Etikett verkauft wird, unter dem Stichwort Popliteratur. Was ist überhaupt Popliteratur für Sie?
Popliteratur war für mich eigentlich von Anfang an eine Literatur, die auf der einen Seite dem großen Popversprechen des, wie es glaube ich bei The Selector einmal heißt, Three-Minute Hero, das heißt also der Zusammenfassung eines großartigen Gedankengangs in möglichst kurzer Zeit verpflichtet ist, aber auf der anderen Seite Popliteratur auch eine Literatur, die eigentlich sich dem schönen, schillernden Schein der Oberfläche sehr intensiv widmen darf, weil sie genau da passiert, wo in diesem sehr interessanten Grenzbereich, den, glaube ich, es war David Hockney, der Maler, der mal gesagt hat, Surface is an illusion, but so is depth. Also es gibt immer so diese auch in der Unterscheidung zwischen E- und U-Kultur, also Unterhaltungs- und ernster Kultur, immer wieder gemachte Versuch, diese zwei Zonen zu trennen, aber sie sind eigentlich gar nicht zu trennen. Eigentlich könnte man sagen, the surface is all the truth, also what you see is what you get, also die Oberfläche ist die ganze Wahrheit, aber auf der anderen Seite befinden sich natürlich auch an dem schönen Schein schon sehr viele Dinge, die dann auf das dahinter weisen, was sich dahinter verbirgt. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die mich an dem Begriff der Popliteratur immer gereizt haben.
Jetzt haben Sie da in der Vergangenheitsform gesprochen. Ist Hysteria denn noch Popliteratur?
Nein. Also ich glaube, ja.
Weil es doch in gewisser Weise genau das einlöst, was Sie vorhin gesagt haben, oder nicht?
Ja, also das kommt darauf an, ob man die Popliteratur als eine Epoche begreift oder als einen Stil. Wenn man ihn als Stil betrachtet, dann würde ich sagen, ja. Dann ist es wirklich vielleicht die zu Ende gedachte Popliteratur, ja.
Man könnte das ja auch sowas wie eine Art Comeback von Popliteratur, vielleicht auf einem etwas anderen Niveau, auf einem, sagen wir mal, durchkomponierteren Niveau, auf einem dramaturgisch versierteren Niveau nennen. War das auch ein Gedanke, sich nochmal hinzusetzen und zu sagen, hey, jetzt schreibe ich meinen Debütroman?
Nein, ich glaube, das mit dem Debütroman, das ist eigentlich eher so eine Geschichte gewesen. Das ist eine Praxis, die ich auch in meinem eigenen Leben eigentlich immer versucht habe durchzuexerzieren. Das heißt, gewisse Dinge sollte man sich einfach aufbewahren für den richtigen Moment. Und so wie ich mir meine erste Englandreise, weil ich immer ein ganz großer begeisterter England-Fan war, sehr lange aufbewahrt habe. Im Moment bin ich ganz großer Japan-Begeisterter, aber ich war noch nie in Japan. So war das, glaube ich, auch mit dem Roman. Ich habe immer eigentlich davon gezehrt, von dieser Idee, dass dieser Moment kommen wird. Aber man muss dann einfach auch manchmal geduldig sein und dann den richtigen Moment abpassen und dann sagen, gut, jetzt ist es dann soweit, jetzt wage ich mich mal daran.
Ich wage mich aus der Deckung und ich würde sagen, als Leser und auch als Literaturkritiker, Sie haben den richtigen Moment erwischt, weil dieser Roman sehr viel schafft. Er überzeugt nicht nur sprachlich, sondern er beschreibt tatsächlich einen Moment, auch in unserer gesellschaftlichen Debatte, der uns alle berührt. Vielleicht schauen wir noch mal in das Buch und zwar insbesondere, was diese Welt angeht. Wir haben schon gehört, es gibt so eine Art Weltverschwörung, es gibt die sogenannten Dogmen des spurenlosen Lebens. Vielleicht sprechen wir darüber noch mal kurz. Was ist das überhaupt und was sind das für Dogmen?
Wir haben ja bereits erwähnt, dass das Buch in der Zukunft spielt. Die Hypothese dieses Buches ist eigentlich, dass gewisse Bestrebungen und Grundströmungen, die wir in der Gegenwart schon finden, nämlich dieser Versuch, der Natur entsprechend zu leben, ein naturgemäßes Leben zu führen, die Welt zu retten, die Erde zu retten, möglichst wenig CO2 auszustoßen, das hat sich in dem Buch in eine sehr absolute Bewegung verändert, und zwar die Bewegung des spurenlosen Lebens heißt. Und das spurenlose Leben heißt, wir versuchen, unseren kompletten Eindruck, den wir auf der Welt hinterlassen haben, eigentlich zurückzunehmen. Das heißt also, wir versuchen, die Natur wieder dahin zurückzuführen, wo sie war, bevor die Menschheit mit ihrer Existenz sich daran gemacht hat, die Natur langsam aber sicher zu vernichten. Und darum, um diesen Moment geht es eigentlich im Buch. Das heißt, es ist eine Radikalisierung passiert. Es sind alle Dinge verboten, die gegen die Gesetze der Natur verstoßen. Es gibt auch keine Betäubungsmittel mehr. In diesem Moment sind Alkohol verboten, das Nikotin ist nicht mehr erlaubt, selbst Koffein und Tee sind nicht mehr zulässig. Also es gibt so eine radikale Bewegung, die sich mit dem Schlachtruf, dem von Jean-Jacques Rousseau entlehnten Schlachtruf, Retura Natura, also Retura la Nature als rattelnder Reim, Retura Natura. Und diese Bewegung ist in diesem Buch Wirklichkeit geworden.
Ja, Sie erzählen das so süffisant, aber während man das liest, bleibt einem dann das eigene Lachen ab und zu im Halse stecken. Für wie realistisch erhalten Sie denn die Vision einer solchen Ökodiktatur? Jenseits, sagen wir mal, des literarischen Klamauks.
Für meine Begriffe absolut realistisch, weil man sieht immer an den Ansätzen von bestimmten Gedankenbewegungen, wohin sie führen können. Und wenn man bestimmte Gedankenbewegungen zu Ende denkt, dann gelangt man dorthin, wo diese Gedanken hinführen können. Und ich glaube, es ist mit gerade diesen Dingen, von denen wir umgeben sind, was die Bemühungen und Bestrebungen, diesen Planeten zu retten, passieren kann, wenn man halt gewisse Dinge zu Ende denkt. Und davon handelt in meinem Verständnis auch das Buch.
Und es beschreibt die Ursprünge zu einer solchen Entwicklung. Es gibt nämlich einen weiteren Erzählstrang, darauf müssen wir noch eingehen. Und zwar, es gibt die Welt der Studenten, die sich das schon sehr früh ausgedacht haben. Vielleicht können Sie mal das Milieu beschreiben, in dem Bergham und seine Freunde sich da bewegt haben.
Ja, es ist also, wie ich es schon kurz zuvor angedeutet habe, also es gibt eigentlich nur noch die Beschäftigung mit der Kulinarik. Also alles dreht sich nur noch um das Essen. Man kann auch eigentlich nur noch Kulinarik studieren. Es geht dann um alle möglichen Facetten der Kulinarik. Es gibt ein Seminar über das Schmerzempfinden der Pflanze. Man geht in eine Aromabar, um sich an Eukalyptus und Kampfer zu berauschen. Und es ist also alles mit der größtmöglichen Umweltverträglichkeit inszeniert.
Was geschieht denn mit einer Gesellschaft, in der eben alles, was gesundheitsschädlich ist, was der Natur abträglich ist, wenn all das verboten wird? Was passiert dann mit der Gesellschaft?
Ja, sie hysterisiert sich, also weil sie sucht natürlich verzweifelt nach Wegen der Selbstverwirklichung. Und einer dieser Wege der Selbstverwirklichung führt dann halt in sogenannte neue verbotene Orte oder Orte, an denen seltsame Dinge geschehen, die einem dann vielleicht noch die Erlebnisse zu verschaffen imstande sind, die man im normalen Leben dann ohne all diese, wie heißt es, Betthupferl, dann nicht mehr erleben kann und darf.
Verrückterweise führt jetzt gerade diese Fokussierung auf die Natur dazu, dass alles künstlich ist.
Richtig.
Denn die Natur existiert eigentlich nicht mehr. Wir lernen dann irgendwann, was tatsächlich nicht mit den Himbeeren stimmt. Alles ist ein großer Fake. Wie haben die Organisatoren dieser Ökodiktatur das überhaupt hinbekommen, habe ich mich gefragt.
Ja, mit der größtmöglichen Kunst natürlich. Also es geht natürlich vor allen Dingen in der Nachahmung der Natur, in der versuchten Neuschöpfung der Natur um die größte Kunst natürlich. Das ist natürlich ein wahnsinniger Kunstakt, zu versuchen, eine Natur, die nicht mehr existiert, mittels Mimesis wiederherzustellen. Und ich glaube, es geht auch im Buch selbst um genau diesen Vorgang, nämlich eine gestorbene Natur im Prinzip künstlich wiederzubeleben.
Also ich kann Ihnen versprechen, wenn ich jetzt in einen Supermarkt gehe oder auf den Markt gehe und Sie lachen. Ich denke mir, dass genau Ihr Zweck ist. Ja? Also wenn ich mir dann irgendwelche Himbeeren raussuche, denke ich mir, verdammt nochmal, sind die überhaupt noch echt? Und wie ist das mit dem Rinderfilet, das ich mir kaufe? Das ist wahrscheinlich auch alles nur erfunden. Es gibt dann in dem Buch ein Gelage in diesem kulinarischen Institut, das ganz unheimlich ist, in dem auch merkwürdige Dinge passieren. Man darf nicht alles verraten. Das müssen Sie wirklich dann selber lesen. Und Sie inszenieren dann ein großes Menü. Und der Spaß an diesem Menü ist, dass man nicht genau weiß, ist das jetzt schon wirklich Essen der Zukunft oder könnten wir das nicht auch heutzutage schon bekommen? Haben Sie da recherchiert? Sind Sie Hobbykoch oder woher kennen Sie sich so gut aus in dieser Welt?
Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Esser. Ich bin zwar kein leidenschaftlicher Koch, weil ich es leider nicht kann, aber ich bin leidenschaftlicher Esser und auch ein sehr genauer Esser. Und dadurch kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass dieses Menü, von dem Sie gerade sprechen,
das im... Vielleicht ergänze ich das mal ganz kurz. Da gibt es dann so wunderbare Dinge wie Holunderküchlein auf Blumenkohlschaum zum Sternblütensalat. Das möchte man doch essen, oder?
Ja, und es ist, glaube ich, auch alles tatsächlich essbar. Also das war mir dann schon ein großes Anliegen, dass man jetzt nicht denkt, oh Gott, das schmeckt ja alles ganz furchtbar. Also es gibt auch bestimmte Cocktails, die in diesem Buch, die ich für dieses Buch erfunden habe, die auch darauf basieren, auf meine Einbildungskraft, diese Cocktails tatsächlich auch ja, zu einem Geschmack werden zu lassen.
Wir können jetzt leider nicht mehr einsteigen in die berühmte Aromabar dieses Romans. Also jenseits des kulinarischen Instituts gibt es dort Institutionen wie besagte Aromabar, in der es dann die aberwitzigsten Cocktails gibt. Das Wunderbare an diesem Text aber ist, dass jenseits aller dieser, sagen wir mal, literarischen Fiktionen es am Ende doch um sehr einfache Emotionen geht. Und zwar um Liebe, Hass und Eifersucht. Und das finde ich großartig. War das sozusagen von Ihnen so geplant, als Sie diesen Roman begonnen haben, dass im Grunde genommen das, was noch letztlich echt sein soll, Natur ist, dann doch auf noch die großen Gefühle hinausläuft? Oder ist das am Ende nur ein Clou gewesen, um die Leser nochmal zu erschrecken?
Nein, ich glaube, das war schon von vornherein so angelegt, weil das Einzige, was man dieser kompletten Künstlichkeit eigentlich noch entgegensetzen kann, ist die Natur seiner eigenen Gefühle. Und ich glaube, deswegen sind die Gefühle im Buch Verborgenen Liebesgeschichte auch im Prinzip der Schlüssel dazu, vielleicht auch der Ausweg aus dieser manchmal etwas ausweglos wirkenden, völligen Artifizialisierung der Welt. Und ich glaube, das kann nur eben genau diese von Ihnen eben gerade perfekt beschriebene Gefühlswelt aus Liebe, Eifersucht, Hass, nicht vergessen können und vor allen Dingen eben auch die Gefühlswelt als der Kontrapunkt zu dem spurenlosen Leben, weil die Idee des spurenlosen Lebens geht ja davon aus, wir können alles reinwaschen, wir können unser Leben reinwaschen, wir können die Spuren eventuell auslöschen, die wir in anderen Menschen Kraft unserer Emotionen hinterlassen haben, aber eigentlich, und das zeigt, wie ich hoffe, das Buch auch, gibt es daraus, aus diesem ganz schlimmen Gefängnis der Artifizialisierung eigentlich nur einen Ausweg, nämlich die Liebe.
Und ich glaube, das ist ein ganz hervorragendes Schlusswort, wenn man mit der Liebe aufhören darf, bei so einem rasanten Buch. Eckart Nickel, so wie Sie darüber sprechen, immer mit einem Lächeln auf den Lippen, wünsche ich Ihnen, dass Sie jetzt auch am nächsten Roman arbeiten und nicht wieder zig Jahrzehnte ins Land laufen lassen. Tun Sie das?
Auf keinen Fall.
Oh, wie schade. Nein, dann müssen wir trotzdem warten, oder?
Nein. Ich meine, ich werde auf keinen Fall warten.
Ach so, Sie legen nach.
Absolut, ja.
Wunderbar.
Das ist ein Versprechen. Das kann ich, glaube ich, hiermit ganz offiziell geben, ja. Ja, es wird einen nächsten Roman geben und er ist in Grundzügen auch schon im Kopf komponiert.
Wollen Sie uns was verraten?
Der erste Buchstabe des Romantitels wird ein A sein.
Genauso geheimnisvoll wie Hysteria. Der erste Buchstabe des neuen Romans ist ein A.
Weil der letzte Buchstabe des letzten Romans ist ein
A.
Richtig.
Vielen Dank, Eckart Nickel, dass Sie hier ins ARD-Forum der Frankfurter Buchmesse gekommen sind. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dankeschön. Herzlichen Dank.
Sie hörten eine Aufzeichnung von der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, die nun zu Ende gegangen ist. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR2 Lesenswert Magazin. Die beiden Einzelgespräche mit Alexa Hennig von Lange und Eckart Nickel, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und zwar auf unserer Homepage swr2.de in der SWR Mediathek oder der SWR2 App. Die Musik kam heute von der Band Family Five und ihrem Album Ein richtiges Leben in Flaschen. Flaschen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Was soll man dazu sagen? Was fällt einem da noch ein? Vielleicht sind das die falschen Fragen. Vielleicht lässt man es besser sein.